Herzlich willkommen zum Vortrag Die erste Apple. Und mein Name ist Ansgar Kückes und ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid dabei. Und möchte eine Sache schon mal vorher ankündigen. Also dieser Vortrag, der wird ein bisschen länger als 45 Minuten dauern. Er wird eher eine Stunde in Anspruch nehmen, weil wir eigentlich zwei Dinge haben. Man kann nicht über den Apple I reden, um nicht auch ein bisschen über die Firma Apple und deren Anfänge zu sprechen. Das heißt also, wäre schön, wenn ihr noch ein bisschen da bleibt, also nicht auf die 45 Minuten. Danach gibt es den nächsten Vortrag auch wieder von mir zu einem ganz anderen Thema. Deswegen stelle ich mir sozusagen selber auf die Füße und klaue mir selber ein bisschen Zeit dabei. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, da auch noch mit dabei zu sein, aber das ist dann wirklich ein völlig anderes Thema. So, jetzt möchte ich aber gleich starten in das Thema Apple I. Und eigentlich haben wir das hier so dritt gemacht und deswegen möchte ich gerne den Jörg und den Albert auch nochmal kurz vorstellen, mal aufstehen. Wir haben uns nämlich vor ungefähr einem Jahr, so ungefähr, haben wir uns überlegt, ja, wir wollten ja eigentlich immer schon mal so ein Apple I mal bauen. Also wer den schon mal gehört hat, der ist teuer, wenn man den kauft, davon gibt es auch nicht mehr so viele. Aber bauen kann man sich den noch selber und wir haben auch eine Ausstellung drüben um die Ecke rum, wo man sich das dann auch mal live angucken kann. Und das sieht ziemlich aus wie der echte Apple I, auch wenn er nicht ganz komplett der echte ist. So. Ja gut, los geht's. Also zwei Teile. Erster Teil ist eigentlich erstmal überhaupt über den ersten Apple an sich. Und das kann man eigentlich mal so schön an einer Zeitleiste zeigen, die sich auch in den Logos der Firma Apple irgendwo so widerspiegelt, bis dann die Firma heute zum Most Valuable Company weltweit irgendwie erkoren wurde, jedenfalls so nach Börsenwert. Da mussten es gewisse Stationen gehen. Und das Logo kennen, glaube ich, alle, sogar noch das Regenbogen-Logo. Aber dieses Logo hier, das ist ein bisschen unbekannter. Ja, das ist so ein bisschen anders stilisiert als das mit dem Apple. Der Apple taucht auf, wer genau hinguckt, der ist tatsächlich hier schon mit drin. Da sitzt nämlich der Newton dort und der fällt ihm gleich auf den Kopf und dann hat er die Gravitation erfunden. Ja, ungefähr so ist es dann gelaufen. Und über die Zeit von diesem Logo möchte ich gerne kurz reden, was da mit Apple eigentlich war. Und wo ich schon bei dem Logo bin, es ist ja nicht nur ein Apfel, da ist ja auch ein Biss drin in dem Apfel. So ganz genau weiß man nicht, wie dieser Biss tatsächlich reingekommen ist. Aber um nur mal so zwei Dinge zu zeigen, das ist eine Originalkassette, die Wozniak selber mal da auch beschriftet hat. Da sieht man schon, dass hier so eine kleine Auskerbung ist bei dem Kassettenlabel, während das Ding eigentlich noch voll ist. Hier ist schon so ein kleiner Biss sozusagen wegen des Kassettenteils mit drin. Und als das Logo dann auch mit dem Schriftzug versehen wurde, hat man das auch so ein bisschen reingerückt hier und hat gedacht, das sieht hübsch aus. Und ab da hatte dann tatsächlich das Logo dann immer diesen Biss bis heute. So sieht das Logo aus. Und das ist so ein bisschen so wie ein Kupferstich gemacht. Und ja, damit fing dann eigentlich alles an. Und ich möchte ein paar Sachen zeigen, wo dieses Logo auftaucht. Das taucht nämlich nur auf sehr, sehr wenigen Dokumenten auf. Also eines von den Dokumenten ist das Apple I Operation Manual. Sind übrigens ein paar Schaltpläne vom Apple I dahinter. Ein anderes Dokument, wo dieses Logo auftaucht, ist das Apple Basic Users Manual, das erste Basic, was überhaupt von Apple gemacht wurde. Und das dritte Dokument, wo dieses Logo auftaucht, ist das Apple I Kassetteninterface, mit dem man dann tatsächlich auch Daten speichern konnte. Und das sind tatsächlich die einzigen drei Dokumente, auf denen dieses Logo jemals erschienen ist. Und alle drei haben zu tun mit dem Apple I. Und so sieht er aus. Der Apple I, man sieht also, er ist gewissermaßen transparent, also man kann durchs Gehäuse durchgucken und sieht sofort dieses Ding. Und genau so wurde er auch verkauft. Und das ist die Originalanzeige, die damals von Apple erstmalig lanciert wurde, um ihr allererstes Produkt, mit dem sie überhaupt auf den Markt gegangen sind, rauszugehen. Da oben rechts sieht man übrigens das Kassetteninterface, was genau hier reingesteckt wird. Und was bemerkenswert dabei ist, ist im Grunde genommen, dass das ganze Ding aus zwei verschiedenen Teilen besteht. Das eine ist ein ganz normaler Mikrocomputer auf Basis von einem 6502 Mikroprozessor. Hier noch die weiße Ausführung von 1976 und 77, die ist sehr begehrt, zeige ich gleich noch was dazu. Und der obere Teil hier, da hat Steven Wozniak eigentlich einfach nur sein Videoterminal, was er vorher schon mal entworfen hatte, mit reingeklemmt, hat die beiden verknüpft über diesen Peripheral Interface Adapter, den PIA, und fertig war sozusagen der Apple I. Aber was auch noch bemerkenswert ist, ist der Preis. Ja, das war so ein bisschen so ein Pfandpreis, $666. Also Steve Wozniak hat selber gesagt, ihm war damals nicht klar, dass das noch eine andere Bedeutung hat. Und er hat nie irgendwas Böses damit gemeint, mit diesem Rechner. Und im Grunde genommen, er wollte das Ding eigentlich für 500 verkaufen, aber Steve meinte, wir können noch ein bisschen mehr Geld damit verdienen. Er war ja der Geschäftsmann sozusagen dabei. Aber was man auch noch sehen kann, $75 hat das Kassetteninterface gekostet. Und wenn man dann noch eine Kassette haben wollte, auf der das Basic mit drauf war, hat man nochmal $120 gezahlt. Also 666, das war viel zur damaligen Zeit, aber ein bisschen Zeit ist ja vergangen in der Zwischenzeit. 38 Jahre, das ist eine lange Zeit, halbes Lebensalter. Ja, und da kann man so ein bisschen was sehen, was aus den $666 so geworden ist. Ja, also das war, wupp, das passt nicht ganz rein, weil es ein bisschen verzerrt ist, das Ganze. Also fast $1 Million bei einer Auktion für dieses Ding. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, also das kriegen wir auch hin. Also gut dann für die Rente, wie auch immer. Naja, aber zurück zu den Anfängen. Also das sind unsere beiden Protagonisten, mit denen wir es zu tun haben, die im Wesentlichen für die Firma Apple standen. Die sind ein bisschen auseinander so vom Alter her. Also Steve Wozniak ist 4 Jahre älter. Ja, die waren aber beide auf derselben Highschool, sind sich aber dort eigentlich nicht über den Weg gelaufen. Kennen wir ja, wie das so ist, Oberstufe und Unterstufe, Mittelstufe und so, da hat man nicht so viel miteinander zu tun. Also er war schon ein bisschen eher fertig, er war da noch ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt. Also zu dem Zeitpunkt, als hier die Jahrbücher gemacht wurden, hatten sie auch nichts miteinander zu tun. Und damit man sich mal so vorstellen kann, wo das Ganze eigentlich passiert ist, da ist die Homestead High School, wo die beiden eben auch zur Schule gegangen sind, im damals San Jose Valley, so hieß das, ne? Heute heißt das anders, wer weiß, wie es heißt. Silicon Valley, genau. Und mitten im Silicon Valley. Und hier kann man ein bisschen sehen, also wie weit die beiden auseinander gewohnt haben zur damaligen Zeit. Also da hinten ist die Homestead High School und die beiden haben hier ungefähr so 8 Minuten mit dem Fahrrad entfernt voneinander gewohnt. Ja, wie kam es denn eigentlich zu den ersten Projekten? Also das waren jetzt nicht nur Projekte von Apple, sondern es gab viele Dinge, die damals so gelaufen sind. Das hier mal nur so beispielhaft erwähnt. Also bei Wozniak muss man wissen, der war schon immer so ein Bastler, also schon als Kind. Ja, und der hat geguckt, dass er Datenblätter kriegt, dass er Informationen über Prozessoren kriegt, dass er Informationen über Elektronik bekommt und hat die wildesten Projekte schon als Jugendlicher gebaut. Und eines, was er gemacht hat, er nannte das den Cream Soda Computer. Also Cream Soda ist jetzt in Deutschland jetzt nicht so verbreitet. Ich habe das selber auch noch nie getrunken, aber er hat den Cream Soda Computer deswegen so genannt, weil sie unglaubliche Mengen von Cream Soda damals konsumiert haben. Es ist wenig bekannt über diesen Computer, außer dass er nicht besonders groß gewesen ist und dass er keinen Mikroprozessor hatte, sondern dass die CPU auf mehreren TTL-Chips verteilt implementiert wurde mit einem einfachen arithmetischen logischen Unit. So, also er hatte da schon sowas gebaut, sowas gab es schon. Ein anderes, sagen wir mal, Projekt, das erste Projekt übrigens, was Steve Wozniak und Steve Jobs dann zusammen durchgeführt haben, das war die sogenannte Blue Box. Blue Box waren nicht die einzigen, die das damals verkauft haben, aber mit Blue Box, damals waren die ganzen Telefonsysteme noch tongesteuert, das heißt, man hat auch die Telefoncomputer, konnte man ja nicht sagen, sondern die Telefonverteileinrichtungen per Ton gesteuert und wenn man den vernünftigen Tongenerator hatte, dann konnte man den sozusagen fernsteuern und damit dann kostengünstig Ferngespräche führen. Das war eine Geschichte, die, ja, also das haben sie verkauft, ja, also sie waren sozusagen nicht derjenige, der es dann benutzt hat, sondern sie haben es verkauft. Es gibt auch interessante Geschichten darüber, wie sie es getan haben, da will ich jetzt mal nicht drauf eingehen, aber das war sozusagen das erste Geld, was Steve Jobs und Wozniak zusammen verdient haben. Wer hat es gebaut? Na, Steve Jobs bestimmt nicht. Der hat dann dafür gesorgt, dass man die richtige Methodik angewandt hat, um das dann damit Geld zu verdienen, aber Wozniak hat es dann gebaut. Ja, ein anderes Projekt, was Steven Wozniak mal alleine gemacht hat, also damals war Pong, die Firma Atari war gerade neu gegründet und Pong war der Renner beim Arcaden, also beim Spielhallengeschichten. Gab es noch nicht als Konsole, gab es nur in diesen großen Dingern hier und Wozniak war so fasziniert, hat gesagt, das kriege ich hin, das kann ich nachbauen, also bei mir zu Hause. Hat er dann auch gemacht und hat auch funktioniert, behauptet er jedenfalls. Und während dieser Zeit hatte Jobs schon so eine Art Praktikum bei der Firma Atari. Er hat immer Geld verdienen müssen, damit er wieder irgendwie nach Indien fahren konnte und so mit anderen einen schönen Sommer verbringen und so. Und damals ist er auf die Idee gekommen und hat gesagt, also jetzt können wir doch eigentlich mal ein neues Spiel bauen für Atari und du kannst das ja, du hast ja das Pong schon mal nachgebaut, lass uns mal so eine Art Super Pong bauen, also wo auch so Bälle hin und her gehen, aber was irgendwie besser ist als dieses Spiel dort. Und das war Breakout. Und ich habe jetzt leider keinen Screenshot davon, weil der wurde nie erstellt von dem Breakout-Spiel. Tatsächlich haben die den Auftrag bekommen, Jobs und Wozniak, dieses Breakout-Spiel für Atari zu entwickeln in Hardware. Und die haben es auch gemacht. Also Wozniak den technischen Teil und Jobs hat so ein bisschen so gewirewrapped und solche Sachen gemacht. Und tatsächlich hat Woz für dieses Spiel 44 Chips gebraucht und hat eine Farbversion entwickelt. Die wurde dann übergeben, sie haben das Geld dafür gekriegt und bei Atari hat keiner Sau verstanden, wie das Ding funktioniert. Sie konnten es also nicht produzieren. Das ging nicht. Ja? Weil Wozniak hat so viele Chips gespart, dass natürlich alles irgendwie so miteinander verknubbelt war dabei und bei Atari waren sie einfach nicht clever genug, um das nachvollziehen zu können. Das Spiel fanden sie aber gut und deswegen hat Atari dann dasselbe nochmal neu aufgelegt mit den eigenen Ingenieuren. Eine Farbversion haben sie leider nicht hingekriegt, aber sie haben das dann mit einer Farbfolie dann irgendwie dann doch gemacht, die sie drüber geklebt haben und die Ingenieure von Atari haben damals 100 Chips gebraucht für die Schwarz-Weiß-Version. Also das zeigt nur ein bisschen die Dimension, was hinter dem Wissen, Genie, Fähigkeiten von einem Steve Wozniak steckte. Was war sicherlich eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, überhaupt so erfolgreich zu sein für diese Firma. Ja, gab aber noch andere wichtige Entwicklungen dabei, also nur mal um das zu erwähnen, der sogenannte TV-Typewriter, also der konnte eigentlich nichts, da konnte man nur was drauf tippen hier und dann erschien die Schrift hier auf dem Bildschirm. Das konnte man machen, das wurde genutzt zum Beispiel so von Videostudios, um so mal so Anzeigen mal so in so ein Video mit reinzublenden oder sowas. Also mehr konnte das nicht. Das war also kein richtiges Terminal, sondern das konnte wirklich nur, hier hat man getippt und dann ist es dort erschienen. Das war 1973. Und so ein Ding hat sich Steven Wozniak auch mal in einem seiner Projekte mal zusammengebaut. Aber das war schon tatsächlich anschlussfähig an das ARPANET, also den Vorgänger vom Internet. Das hat er auch schon so als eines der Projekte mitgemacht. Dann, ich möchte ihn auf jeden Fall mal erwähnen, den Scalby, weil man redet ja immer so vom Altair oder so und der Scalby ist schon, also eigentlich, das war schon das Konzept, wo man eigentlich sagen musste, das ist das Konzept für einen Mikrocomputer, 1974, nachdem der 8008 von Intel vorgestellt wurde, hat damals jemand gesagt, ich baue mir jetzt mal so einen Mikrocomputer auf der Basis, der war schon modular, hatte viele Steckplätze und das Netzteil mit eingebaut und so. Und das war schon ziemlich genial. Er hat das nicht so richtig vermarktet bekommen in seiner Firma, da musste er eine eigene Firma gründen und hat das dann dort verkauft. Aber der Markt war einfach noch nicht so richtig reif dafür. Das kam erst später mit diesem Gerät hier, mit dem Altair. Den kennt sicherlich jeder, jedenfalls jeder, der so ein bisschen so mit Computern zu tun hat, so aus dieser Zeit. Eigentlich eine ziemlich dumme Box, aber mit ganz vielen Steckplätzen drin. Und da konnte man eben Prozessorkarte reinstecken und eine der ersten Grafikkarten überhaupt. Und das war schon eine geile Nummer. Und da gab es dann auch diesen berühmten Klon von IMSAI. Wer beim letzten Jahr die Wargames-Ausstellung von mir nochmal ein bisschen verfolgt hat, da spielte der IMSAI eine ganz besondere Rolle. Aber wichtig ist hierbei, dass in Popular Electronics tatsächlich zur richtigen Zeit ein Artikel erschienen ist, wo sehr viele darauf abgefahren sind und gesagt haben, also das ist das Ding, was uns als Basis dienen kann, um unterschiedlichste Dinge zu machen. Aber das war eigentlich wirklich nur der Frame, mit dem Netzteil mehr war das nicht. Ne? Und etwas, wo man dann eben Steckkarten reinstecken konnte, die von unterschiedlichsten Firmen dann produziert wurden. Und einer wurde davon ganz besonders inspiriert, das sage ich nur nebenbei, das war Bill Gates. Der hatte nämlich so ein Ding und damals war die Programmiersprache Basic noch relativ neu, DarthMaus. Und er hat dann gesagt, okay, ich baue dann Basic dafür, also für diesen Rechner. Das war dann noch auf einem Lochkartenstreifen, wurde das ausgeliefert, man musste einen Lochstreifenleser haben, um es dann mit reinzuspielen. Aber das war der Beginn von Microsoft Basic. Ja, und dann gab es noch den hier, den möchte ich auch erwähnen, weil der war nämlich ziemlich zeitgleich zum Apple I und der hat ein Gehäuse und der Sol Thermal Computer, Juli 1976, dass der jetzt nicht ganz so erfolgreich geworden ist wie Apple, liegt vor allen Dingen daran, nicht am Apple I, sondern am Apple II, weil Apple II, komme ich gleich noch zu, das war einfach ein so fantastisches Gerät, da konnte der Sol nicht mehr mithalten und ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden. Aber den gab es dann auch schon zu dieser Zeit, auch wieder ein Popular Electronics. Die haben sowieso alle irgendwie zusammengesteckt damals, also sowohl diejenigen, die Zeitschrift rausgegeben haben, als auch diejenigen, die dann den Computerclub gemacht haben damals und so. Es war alles sehr, sehr nah beieinander. Da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, wo wir gerade bei Zahlen sind. Also das ist auch eine Entwicklung von der damaligen Zeit. Also Mikroprozessor waren noch relativ teuer. Also ein 6800 zum Beispiel hat so zwischen 300 und 400 Dollar gekostet, das Stück. Und dann hat aber eine Firma namens MOS, Chuck Peddle, wem das noch was sagt, der hatte damals einen neuen Prozessor entwickelt, hat auch clevererweise eine neue Fertigungstechnik dazu zum Einsatz gebracht, hat den Chip ein bisschen verkleinert und hat es damit sage und schreibe geschafft, die Verkaufskosten auf 25 Dollar das Stück zu senken. Ja. Und das war natürlich ein Dammbruch. Ja. Das heißt, dieser Chip, wie er da ist, das an der sehr frühen, 1975 sind die ersten davon produziert worden, das ist jetzt aus Woche 40, also so ungefähr so wie jetzt, ist er produziert worden. Und dieses Ding, wie es da ist, ist bei eBay mal für 2195 Dollar weggegangen. Genau dieser Chip hier. Ja. Das heißt also, wenn ihr irgendwann mal so ein 6502 seht, in weiß, Keramik, ruft mich an, ich nehme den. Ja, passt. Also leider bei dem Ding, was wir vorne stehen haben, ist nur ein Cinetech von 1978 oder 79 drauf. Also nicht das Wahre. Ja, den möchte ich auch gerne noch erwähnen, weil Leute, die eine Prozessorarchitektur entwickeln, die sind clever beraten, wenn sie da auch so eine Art Entwicklungssystem, also so ein System, mit dem man schon mal rumspielen kann, mit rausgeben und sei es nur als Referenz für diejenigen, die dann Architekturen damit bauen, der KIM 1. Die ganz frühen KIM 1, man sieht es vielleicht so andeutungsweise, die kamen auch noch mit einem weißen Prozessor. Wenn also irgendjemand von euch einen KIM 1 hat aus der Zeit, kann er mich auch anrufen und das tut mir dann schon weh, weil den müsste ich ja da rausnehmen. Aber das wäre schon eine coole Geschichte. So. Und der KIM 1 von seiner Architektur her ist schon ziemlich ähnlich wie der 6502 Teil vom Apple. Ein paar Dinge sind dort unterschiedlich, aber so von der Art her ist schon ganz gut. Aber jetzt so richtig interaktiv ist er eigentlich nicht. Der hat da so eine Hexadezimaltastatur und da so viel, allzu viel mit dem Board alleine machen kann man eigentlich nicht. Ja, aber der Vorteil heißt ja Apple I. Ne? Also kommen wir endlich mal zum Apple I. Hm. Ja, wer weiß, was das ist? Ja, wer möchte? Eva? Ja, und das ist sogar ziemlich richtig. Ja, also warum sage ich ziemlich richtig? Weil manche Leute denken ja, dass sich alles in dieser Garage abgespielt hat. Das stimmt so nicht. Aber er wurde tatsächlich dort. Dort wurden einige Komponenten reingesteckt, sag ich mal. Ne? Also die Boards, die wurden komplett fertig produziert, die wurden auch schon mit dem Solder Wave, also mit dem Lötflussverfahren schon gebaut. Aber die kamen fertig mit Sockeln, aber da mussten noch Sachen reingesteckt werden in die Sockeln und getestet werden. Und genau da ist es passiert in dieser Garage hier. Und Steve Jobs und seine Eltern haben da gewohnt und die Garage war irgendwie frei, ich weiß auch nicht, kein Auto oder so. Naja, er hatte ja seinen VW-Transporter, wissen wir ja, dass er ihn verkauft hat, um das Geld für die Gründung von Apple dann irgendwie zu bekommen. War vielleicht genug frei, aber da haben sie drin gearbeitet in der frühen Zeit und haben das dort zusammengesteckt und haben das dann auch in Kartons verpackt und dann fertig gemacht für den Versand oder die Verteilung. Ja, also das ist währenddessen, also da hat Jobs gewohnt hier und da hat währenddessen Steve Wozniak gewohnt. In seinem Apartment. Man hat gemerkt, er war schon ein bisschen weiter, der war ja auch 4 Jahre älter, der hatte schon ein bisschen mehr Berufserfahrung und hat auch schon ein bisschen mehr Geld verdient. Und zwar hat er damals gearbeitet für die Firma Hewlett-Packard. Warum sind die so wichtig? Weil Hewlett-Packard, die gibt es schon ziemlich lange. Die sind schon so in den 40er Jahren, haben die angefangen dort zu arbeiten und die haben hier in Palo Alto wirklich in der Garage angefangen und die steht auch heute noch, diese Garage. Und die Gründer sind natürlich schon lange tot. Aber Hewlett-Packard war damals einfach das Unternehmen, wo man als Electronics Engineer arbeiten wollte. Das war das Unternehmen mit dem besten Ruf, mit den besten Ingenieuren, mit den tollsten Produkten und ich würde sagen, alles overengineert. Ja, also da gab es keine mittelmäßige Ware bei HP. Das musste immer nur top sein, das Beste vom Besten und interessanterweise haben es die Kunden bezahlt. So. Steve Wozniak hat aber jetzt nicht im Computerbusiness da gearbeitet, sondern im Taschenrechnerbusiness. Er hätte gern im Computerbusiness gearbeitet und hat aber HP versucht, seine Kollegen zu überzeugen, dass so ein PC doch eine feine Sache wäre. Aber für die Engineers von HP war das undenkbar, auf diesem Niveau einen Rechner rauszubringen. Also sie haben dann irgendwann den Capricorn rausgebaut, den 85er, der kommt dem noch am nächsten, ja, war aber dreimal so teuer, also wie so ein Apple, ja, also schon. Ja. Aber trotzdem, Steve Wozniak hat das geliebt, bei HP zu arbeiten und die hat dann, ich weiß nicht, wer das kennt, The HP Way, damals war es ein ganz besonderes Unternehmen. Ist heute leider nicht mehr so viel von ruhig geblieben, ich will jetzt niemanden, falls jemand bei HP arbeitet, es waren andere Zeiten. Ja, genau, und so sah es bei Steve Wozniak zu Hause aus. Ja, also so ein bisschen so wie bei mir. ja, da hat er dann so Dinge zusammengebaut, ein bisschen Telekommunikation hat er dann auch gehabt. So, und da hat er genau daran gesessen. Das war sein erster Prototyp. Und er hat gesagt, ich glaube, dass ich das hinkriege, mit Mikroprozessoren einen Computer zu bauen, mit dem man, und das war das Besondere, jetzt nicht nur so eine Karte hatte, die man irgendwo reinstecken konnte, sondern wo man eigentlich nichts anderes brauchte, um damit direkt zu arbeiten. Er hatte sich damals schon eine Tastatur besorgt, man sagt, das sei eine Data Analytics gewesen zu der Zeit. Und dieses Gerät hier, das hat er in kürzester Zeit zusammengebaut, das ist mit einem Wirewrap-Verfahren gebaut. Also da sind so Sockel drin, die unten ein bisschen weiter rausgucken, da hatte man so kleine Pistolen, die dann die Drähte gedreht haben. Und das ist übrigens eine extrem zuverlässige Verbindung. Die sind heute häufig noch besser als die gelöteten Varianten und das ging eben auch sehr schnell. Und er hat das Ding komplett allein aufgebaut und hier sieht man noch, dass der Speicher jetzt noch als eine Tochterplatine da oben mit draufgesetzt wurde, die hier mit verknüpft ist. Also ich glaube, dass er schon ziemlich cool war, in solche Dinge zu designen. Und das Ding hat er dann mal vorgestellt beim Homebrew Computer Club. Das war eigentlich der erste richtige Computerclub, so, weil so viel Zugang zu Computern hatte man weltweit nicht. Im Silicon Valley war das noch ein bisschen anders. Dort hat er den Rechner erstmalig im März 1976 vorgestellt. Ja, genau, das sieht jeder sofort, was das ist, ne? Also das ist so einer der Schaltpläne vom Apple I. Der ist deswegen so besonders, weil der zeigt den Videoteil von dem Computer von Steven Wozniak. Und da möchte ich will nicht zu technisch werden in diesem Vortrag, aber da muss ich kurz was drüber sagen. Heute ist es ja so, wer sich ein bisschen auskennt damit, dass normalerweise ein Videospeicher aufgebaut wird mit einem Speicher, wo ein Zeiger drauf zeigt und man holt sich dann immer nach und nach die entsprechenden Indizes sozusagen, welche Zeichen das sind, dann da raus und stellt die dann da auf dem Bildschirm. Hat man damals auch gemacht, aber mit statischem Speicher. Und statischer Speicher hat ungefähr, wenn man so ein Kilobit hatte, ungefähr so $5 gekostet. Klingt nicht viel, aber das war damals eine Masse Holz. Und es gab deswegen, wenn man jetzt keine spezifischen, wenn man den wahlfreien Zugriff nicht brauchte, dann gab es eine andere Möglichkeit, Speicher zu kaufen. Und der hat nur ungefähr so $1, $1.50 gekostet. Und das war einmal Kettenspeicher, also Shift-Register. Ja. Die hatten die gleiche Speicherkapazität, auch 1024 Bit. Aber waren sehr viel billiger als statischer Speicher. So, das muss man sich ungefähr so vorstellen. Wir haben jetzt leider kein Flipchart hier, sonst hätte ich das mal ein bisschen aufgemalt. Aber man muss sich das ungefähr vorstellen, dass alle Zeichen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden, dass die in einer großen, runden Kette angereiht sind. Ja, da ist dann 6-Bit der Index sozusagen in den Speicherraum, in den Zeichensatzraum. Und dieser Einmalkettenspeicher, der läuft ständig an einer Stelle vorbei, wo sozusagen das Zeichen ausgelesen wird, was jetzt gerade dargestellt werden soll auf dem Bildschirm. Also normalerweise ist es so, dass sich ein Zeiger über den Speicher bewegt, so wie wir das heute so haben. Damals war das so, dass sich der Speicher um den Zeiger bewegt hat. Ja? Also so ungefähr muss man sich das damals vorstellen. Und das ganze Ding ist so kompliziert, dass Wozniak heute sagt, dass er selber noch nicht mehr so genau verstanden, eigentlich noch nie genau verstanden hat, warum das Ganze eigentlich funktioniert. Weil da müssen auch noch so Sachen passieren, dann, dass man eben doch, wenn man auf eine Enter-Taste drückt, dass man in die nächste Zeile reinkommt, dass ein Cursor angezeigt wird und all solche Geschichten. Übrigens für den Cursor wurde dann nochmal ein extra Einmalkettenspeicher mit eingerichtet, der ist auch 1024 Bit und der wird genau an der Stelle mit einer 1 belegt, wo der Cursor ist. Das, wenn das Ding gerade vorbeiläuft, dann wird der Cursor angezeigt. Ne? Also so krude, denkt man heute, war das damals, aber es war schlicht und einfach die billigste Lösung. Ja, und das ist eigentlich Referenzdesign 6502, vielleicht mit einem kleinen einer kleinen Spezialität, nämlich der Peripheral Interface Adapter, der wurde jetzt nicht aus der MOS-Serie entlehnt, sondern da wurde einer von Motorola eingesetzt, der PEA heißt. So, Schlusstechnik aus. So. Ja, so sah er aus, der Apple I. Wunderschön, wunderschön. Also wer den da vorne guckt in live, kriegt natürlich dann noch ein bisschen besseren Einblick, wie das Ding so aussieht. Ja, es gab übrigens zwei Versionen davon. Ist nicht wirklich wichtig, aber nur mal so am Rande erwähnt. Hier ist das Logo. Es gab eine mit diesem NTI-Logo, eine ohne NTI-Logo. NTI war eine Firma, die solche Boards produziert hat. Also Apple hat die auch nicht selber produziert, sondern die haben quasi die ganzen Schaltpläne gemalt. Ja, die hatten ja noch kein CAD-System und das wurde dann an so eine PCB-Factory gegeben und die haben das dann produziert und haben dann, wenn sie nett waren und genug Geld gekriegt haben, auch schon die einzulötenden Komponenten dort mit reingemacht und das haben sie auch hier auch gemacht. So, genau, und da ist das. Aber es gab noch eine wichtige Erweiterung, die war jetzt nicht von Anfang an da, kam aber sehr schnell. Also man muss sich ungefähr so vorstellen, als Steven Wozniak gedacht hat, ich brauche auch ein Basic. Ich kann nicht immer nur alles mit Maschinensprache programmieren. Ich brauche auch ein Basic. Hat er relativ schnell dieses Basic geschrieben, weil er das vorher schon mal so auf Papier notiert hatte. So hat man früher programmiert auf Papier und hat dann das eingegeben und hat dann gehofft, dass es funktioniert. Beim Homebrew Computer Club hat er das mal vorgestellt, das Basic. Er hatte aber keine Speichermöglichkeit. Das heißt, er hat dann an der Tastatur gesessen, hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, wird kolportiert und hat das gesamte Basic in Maschinensprache reingehackt in der Zeit. Und man muss dazu wissen, dass das Steve Wozniak anscheinend ein unheimlich schneller Schreiber gewesen ist. Und er hatte die im Kopf und er konnte sie reinschreiben und es hat funktioniert. Also das ist etwas, was ich mir nicht zutraue. Ja, also Wahnsinn, irre. So war das. Also ich habe übrigens mit dem 6502 auch angefangen. Ich hatte einen Atari 400, habe sehr viel Maschinenprogrammierung gemacht damals und konnte auch viele mehr Nonix, also in Hexadezimal auswendig, konnte das auch mit dran. Aber sowas hätte ich nicht hingekriegt. Ja, so sieht übrigens dieses Kassetteninterface aus. Ja, Tape rein, Tape raus. Ja, das ist jetzt nochmal die Architektur von dem Apple I insgesamt. Habe ich eigentlich schon alles erwähnt. Wichtig ist, es wird zentral gesteuert natürlich über die CPU, wie jeder Rechner. Hier sieht man auch ein bisschen, wie viel Speicher dort möglich war. Es war schon Dynamic RAM, das war was Besonderes. Das hat nicht jeder beherrscht, wie man mit dynamischem Speicher umgeht. Und der PEA war eigentlich dann dafür zuständig, die CPU zum einen die Keyboard-Eingaben zu übernehmen und zum anderen dann eben auch diese Eimerkette, die hier oben läuft, dann immer was reinzuschreiben oder was rauszuholen, je nachdem, ob man da... Ja, ich konnte nur reinschreiben, rausholen konnte man nicht. Ja, und dann gibt es da schon einen Expansion-Slot und da konnte man das Kassetteninterface dann dranhängen und dann musste er dann nicht mehr so lange sitzen. Ja, so ist diese Eimerkettengeschichte, die ich vorhin erwähnt habe, das läuft hier immer so im Kreis. Und an einer Stelle wird es über den PEA dann mit einem Zeichencode besetzt. Und Clear-Screen-Kommando gab es nicht, aber man hat dann einfach einen TTL-Baustein genommen, hier so ein oder ein und, ich weiß nicht, ob das jetzt da negativ-true-Logik war oder nicht, hat er drauf gedrückt und dann wurden hier noch Nullen reingeschrieben und damit war dann sozusagen nach einem Rundlauf alles leer und der Bildschirm war gelöscht. Ja. Dann braucht man um richtigen Monitor dran zu hängen, muss man auch ein paar extra Signale haben, so wie horizontale Synchronisation und vertikale Synchronisation. Das wurde alles in einem relativ komplexen Clock-Generator, Takt-Generator erzeugt. Der hat auch diesen Kreislauf hier angestoßen und gesteuert und hat es dann letztendlich dann als analoges Videosignal dann auf dem CRT rausgegeben. Also eigentlich war das gar kein analoges Videosignal, sondern eigentlich ein digitales, wurde aber vom Bildschirm als ein analoger Eingang interpretiert und hat funktioniert. Das war beim Apple II dann später genauso. Jo, so sah das fertige Prototyp dann aus. Der war dann nicht mehr wire-wrapped, sondern der war da schon richtig produziert, also mit dem entsprechenden Verfahren. Und manche, die das Ding nachbauen, die versuchen ja immer eine Datanetics-Tastatur mit ranzubringen, aber im Grunde genommen haben sie immer mit einer M-Key-Tastatur rumgespielt dabei, also nur für die Puristen unter uns. Und so sahen dann die Ausgaben auf diesem ersten Ding aus. Das sind übrigens Bilder hier von Paul Terrell, das ist der Chef vom Byte-Shop, wo die ersten 50 Apple I geordert wurden beim Byte-Shop, für diese 666 Dollar geordert wurden und verkauft wurden. Ja, so sah das da aus im Byte-Shop. Links ist Jobs, rechts ist Wozniak. Und wir hatten dann hier so ein Frame Monitor, so ein Open-Frame-Monitor und dann mit der Tastatur und dem Apple I dann schon so die ersten Demos gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Paul Terrell ist, der da hinten steht. Und auch das Netzteil war extrem einfach. Es waren einfach nur zwei Transformatoren, ein paar Kondensatoren hier und ein paar Spannungsregler, mit denen das dann alles aufgebaut wurde. Ja, das sind die beiden nochmal. Das hängt auch bei unserem Stand, weil ich das so schick finde. Und also er guckt schon, was als nächstes kaputt gehen könnte, glaube ich. Also, das sieht man so ein bisschen so in der Mimik. Ja, noch ein paar davon. Also das rechte Bild ist ein bisschen später. Da hatten sie dann irgendwie zu irgendeinem Jubiläum hatten sie dann nochmal so ein Apple I aufgetrieben und haben den gerahmt und dann den Wozniak nochmal geschenkt bei Apple. Das war das erste Mal, dass dieser neue Apple I vorgestellt wurde. Das war in Atlantic City auf der Consumer Trade Fair 1976 im August. Da wurde es tatsächlich zum allerersten Mal vorgestellt und sie haben sich getraut, ihren Apple I mal zu zeigen. War so mittelerfolgreich, so einen großen Distributor haben sie nicht gefunden dafür. Ja, und die Pizzaschachteln da hinten, also das ist jetzt nicht das Ergebnis, also nächtelange Arbeit, sondern da kamen die Dinger dann rein. Vielleicht haben die auch zuerst Pizza gegessen und dann ihre Boards dann da reingebracht oder so. Ich versuche auch noch so ein Ding zu kriegen, damit es ein bisschen naturgetreuer aussieht sozusagen. Das kann man dann mit daneben legen, aber so eine richtige Pizzaschachtel habe ich noch nicht gefunden. Aber es taucht auch immer wieder dieser Monitor, dieser Open-Frame-Monitor dort auf. Ja, das ist übrigens der Byte-Shop und so sah Paul Terrell vor nicht allzu langer Zeit dann noch aus. Ja, dann ging es so langsam, so richtig viel Geld haben sie damit immer noch nicht verdient, weil sie mussten ein ziemlich großes Eigeninvest bringen dabei, um überhaupt die ganzen Bauteile zu bezahlen, um die PCB-Herstellung zu bezahlen, solche Sachen. Also das richtig fette Geld gab es noch nicht, aber trotzdem hatten sie das Gefühl, irgendwie es läuft schon und haben gesagt, na, wir müssen jetzt eigentlich wir müssen eine Firma gründen. Also Wozniak war das eigentlich relativ egal, der hat sowieso bei AP gearbeitet und hat den ganzen anderen Kram noch in seiner Freizeit gemacht, aber Jobs war schon ziemlich fokussiert. Er hat gesagt, ich will eine Firma machen, ich möchte gerne in dieses Business einsteigen. Und ja, da gab es noch jemanden da hinten, der so ein bisschen vergessen ist. Wer weiß, wie der hieß? Also, er spielt keine Rolle mehr, aber er ist eine traurige Figur, weil er war der Einzige von denen, der wirklich Erfahrung hatte, also mit Business. Und er war auch der Einzige, der wusste, dass man furchtbar scheitern kann mit dem Business. Hat er noch nicht so das richtige Vertrauen in die Firma und hat seine Anteile relativ schnell wieder verkauft. Und hat dann sozusagen den Aufschwung danach nicht mehr mitnehmen können. Ab da waren es dann nur noch diese beiden hier. Und weil die Story, ja, amerikanische Gründerstory, ne? So tolles hat man da auch einen Film gedreht mit Ashton Kutcher, der irgendwie auch ein bisschen ähnlich sieht, dem Steve Jobs jedenfalls. Jetzt beim Wozniak haben sie nicht ganz so gut getroffen, so, aber verfilmt ist es auch worden. Das spielt jetzt nicht so die Rolle, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Technik funktioniert. Ich habe einen kleinen Filmausschnitt noch mitgebracht, den man sich anschauen kann, jetzt nicht aus diesem Film, sondern aus einer Präsentation, ich meine aus einer Dokumentation, und das klappt wohl nicht. Das ist schade, weil ich wollte mit euch mal durchgehen, wie viele Fehler da drin stecken und mal gucken, wer die findet. Ja, aber das geht jetzt leider nicht. Also gehen wir weiter im Stoff. Ja, also so sah dann der Apple I jetzt wirklich komplett aus. Verkauft wurde tatsächlich aber nur dieses Board hier mit den ganzen Bauteilen. Alles andere musste man sich irgendwie dazu kaufen. So, und was viele gemacht haben, die haben sich dann so ein ASCII-Terminal oder so aus dem anderen Rechner mit dazu geholt. Das ist jetzt, einer sieht ein bisschen so aus, als wäre aus irgendeinem Apple rausgeklaut worden. Also so richtige Monitore waren damals noch sehr teuer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie vermeiden können, aber das geht wahrscheinlich nicht so ohne weiteres. Bitte rausschneiden aus dem Video, danke. Und dieser Monitor ist kein Computermonitor, das ist ein Überwachungsbildschirm, also wie man den auch in Läden oder so benutzt hat. Aber der hat gereicht, um das darzustellen, mit wem man arbeiten konnte. Das war mit Abstand das Billigste, was man eigentlich so kriegen konnte. Und so sieht dann so ein ganzes Setup aus, wie es dann so gelegentlich in eine Auktion reinkommt, wo dann so Werte zwischen irgendwie 100.000 und 900.000 Dollar erzielt werden, so ungefähr. Und also nur damit man so eine Größenordnung hat, man denkt, dass ungefähr 200 von diesen Boards hergestellt wurden und dass heute noch um die 70 existieren. So wurden viele verschrottet, weil es mit dem Apple II dann auch eine Umtauschaktion gegeben hat. Die Umtauschaktion war deswegen notwendig geworden, weil Wozniak eigentlich die ganze Zeit am Telefon gehangen hat, weil dieses Gerät relativ fehleranfällig ist. Musste er ständig, und er war der Einzige, der wusste, wie es funktioniert, und war die ganze Zeit nur beschäftigt, um irgendwelche Supportanfragen zu beantworten, und er sollte einen neuen Rechner entwickeln. Und da hat man irgendwann gesagt, kommt Leute, ihr kriegt jetzt einen neuen Apple II, und dann sind wir dieses Thema los. Ja, genau. Hier läuft auch eine kleine Demo, die kann man sich auch hier vorne mal angucken, und so ein bisschen was signiert hier von Wozniak, ist auch was Schönes. Ja, also ich hätte ja gesagt, Gehäuse gab es keine dazu, aber das war natürlich nur ein Ansporn an die Kreativität derjenigen, die sich ein Apple I gekauft haben, was Schönes draus zu machen. Das ist wahrscheinlich der bekannteste, das ist auch der, den man sieht, wenn man auf Wikipedia geht. Das ist das Gerät, was im Smithsonian steht. Und also etwas, was mir besonders gut gefällt. Ich würde noch ein bisschen mehr in Richtung Steampunk machen, Albert weiß das. Aber so von der Art her hat mir das schon sehr gut gefallen, und so ähnlich möchte ich meinen irgendwann auch mal mit einem Gehäuse versehen. Aber es gab durchaus noch andere. Das ist jetzt eine Bauform, die eher dem entspricht, was Apple damals selber überlegt hat, was sie so rausgeben und teilweise auch in Auftrag gegeben haben für jemanden, der nun gar kein Gehäuse dafür hatte oder bauen wollte. Und immer wieder dieser Überwachungsmonitor da oben drauf. Das ist nochmal eine andere Variante, die ein bisschen mehr so wie ein Acorn so aussieht. Hier sieht man, also da wurde man auch schon kreativ, das dann irgendwie da drin alles zu verdrahten und so irgendwie vernünftig mit reinzubringen. Wofür jetzt der Lautsprecher da gut ist, das kann ich beim besten Willen nicht sagen, weil der Apple I hatte eigentlich keinen Ton. Nochmal eine Variante. Jetzt kommen wir zu den Koffervarianten. Das sind die Laptops der damaligen Zeit. Hier nochmal eine andere Version von einem anderen Laptop, ja, schon interessant gemacht. Also ähnliche Überlegungen hat man übrigens auch, wenn man so ein Ding nachbaut, also wo man das dann später unterbringt. Ja, und das ist natürlich Hightech, ne? Also das ist ein Apple I, so. Das ist ein Original Apple I übrigens, ja, aber eben in einem moderneren Environment. So. Ja, ein bisschen Peripherie gab es auch, also richtig verkauft wurde nichts damit, aber es gab dann findige Leute, die gesagt haben, ja, man könnte da irgendjemanden einen Drucker anschließen. Und da gab es eine Firma hier, SWTPC, Southwest, ach du meine, ich kriege da nicht mehr so richtig zusammen, was das ist, Southwest Technical Products Corporation, die hatten so ein bisschen so Billigperipherie im Angebot, mit der man so bestimmte Dinge schon machen konnte. Die hat man schon gesehen, das ist schon sehr kreativ, also für einen Drucker, so sowas zu bauen. Heute sind die natürlich extrem gesucht, also weil das die einzigen Peripheriegeräte waren, die damals eigentlich so in den Zusammenhang mit reingebracht wurden. Ja, eine Grafikkarte gab es auch von derselben Firma, die war auch für alles Mögliche so nutzbar, und da gab es auch einige Freaks schon damals, die versucht haben, das mit dem Apple I zu verknüpfen und die dort nicht vorhandene Grafikfunktion dann vielleicht doch ein bisschen nachzurüsten. Also das sind die beiden, wo man heute sagt, naja, das würde ich versuchen zu kriegen, wenn ich jetzt die Funktion von einem Apple I gerne erweitern würde. Aber was auf jeden Fall empfehlenswert ist, das ist eine aktuelle Erweiterung davon, die ist noch relativ neu. Das ist ein Flash-Speicher, der dann das Kassetteninterface ersetzt. Also dass man dann einfach seine ganzen Programme damit draufbringen kann. Das ist schon ein bisschen einfacher. Also eigentlich funktioniert das Kassetteninterface, das ursprüngliche, erstaunlich zuverlässig. Aber hier hat man dann doch mehr Möglichkeiten mit reinzugehen. Da ist auch noch ein bisschen ROM drin, ein bisschen RAM und so. Und da hat man schon mehr Möglichkeiten, mit dem Apple I dann zu arbeiten. Ja, hier sieht man so den Ursprung, warum alle diesen komischen Überwachungsmonitor da neben ihren Apple I stellen. Das ist die einzige Werbung, die jemals von Apple rausgebracht wurde, überhaupt die einzige Produktion, wo dieser Monitor jemals aufgetaucht ist, nämlich mit dem Original Apple II. Aber naja, wenn es alle machen, dann gehört es irgendwie auch zur Kultur mit dazu. Und deswegen habe ich mir dann auch so ein Ding zugelegt und habe es daneben gestellt. Ja, passt dann sehr schön. Ja, genau. Aber was ich auch noch sagen wollte, das war natürlich auch der Übergang. Also weil von der Hardware-Seite her, dem Apple I gab es ungefähr ein Jahr lang, und die Firma Apple hat diese Zeit von Anfang an genutzt, um gleich den nächsten Rechner zu konzipieren. Und das war wirklich ein gigantisches Teil. Also mit so wenig Bausteinen so viel zu liefern, das war in der damaligen Zeit schon Wahnsinn. Und entsprechend erfolgreich wurde das Gerät und insbesondere hat es eine Farbgrafik und eine einfache Tonerzeugung. Und damit waren Games für diesen Bereich endlich wirklich ein Thema. Ja, aber so viel zur Hardware, mehr soll es dazu auch nicht geben. Aber es gibt ja auch noch Software. Jetzt kann man sich überlegen, naja, so ein Ding, was nicht so viel kann, so wie ein Apple I, was für eine Art von Software gibt es denn dazu eigentlich? Ja, also kurz dazu, seit es Basic gab, haben sich auch Leute damit beschäftigt, Spiele zu programmieren auf Basic. Und damals gab es so eine Art Standardwerk für Spiele in Basic. Das kam raus von der Firma Digital Equipment. Und hat mit dem Deck Basic zusammen funktioniert. Und dieses Buch hieß 101 Basic Computer Games. Und sie haben immer versucht, einen Rechner aufzubauen, wo sie diese 101 Listings reintippen konnten, um dann die Spiele zu spielen. Und das ist nur ein Beispiel. Hier ist Base War, sieht immer so aus, wird kurz erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und dann steht halt der ganze Basic-Code dahinter und das kann man eintippen und dann damit arbeiten. So, und das war auch für Steve Wozniak eigentlich ein Ziel. Aber zu Basic hat er irgendwie gar nicht so richtig die richtigen Ressourcen gehabt, sondern damals hatte Hewlett-Packard auch schon Basic. Und da ist er natürlich als Hewlett-Packard-Mitarbeiter rangekommen, aber das Hewlett-Packard Basic war ein etwas, ein sehr, sehr mächtiges Basic. Hatte viel, viel mehr als alle anderen Basic konnten zu der damaligen Zeit. Und daran hat er sich orientiert und hat versucht, das dann bei sich in seinem Apple I-Rechner irgendwie runterzuschrumpfen, das dann mit reinzubringen. Und hat dann hinterher total frustriert festgestellt, dass er die Spiele, die hier drin waren in dem Buch, dass die auf dem Apple I nicht funktioniert hatten, weil er ein anderes Basic geschrieben hatte. Mit dem Grund, warum Apple dann später Microsoft Basic lizenziert hat für den Apple II. So, das nur so am Rande. Ja. Und das ist so ziemlich alle Software, die es für den Apple I jemals gegeben hat aus der damaligen Zeit. Also jedenfalls das, was noch so übrig ist. Ein bisschen was davon kann man auch bei mir sehen. Originalkassetten habe ich leider nicht, aber die sehen zumindest so ähnlich aus wie die dort. Ja. Also viel gab es nicht. Vieles war sehr maschinennah. Ein Assembler, Disassembler gab es dazu. Es gab eben das Basic, was man sich eben auch von der Kassette nochmal hochladen musste. Und es gab auch schon ein Spiel, Blackjack, Maze, eine ganze Reihe von Spielen. Das sind sozusagen Portierungen von den Deckspielen aus dem Buch, die dann irgendwo dann doch funktioniert haben. Ja, und Apple Trek, also eine Star Trek-Version für ein Apple I gab es auch. Die brauchte eigentlich damals doppelt so viel Speicher. Irgendwie haben sie es hingekriegt, das dann doch runterzukriegen. Und naja, das ist ungefähr so ziemlich das, was man für ein Apple I damals an Software hatte, wenn man sie sich nicht selbst geschrieben hat. Ja, soweit dazu. Aber ich will dann noch ein bisschen was über unser kleines Projekt erzählen, wie wir so ein Ding nachgebaut haben. Also erstmal, das Board kriegt man nicht mehr, das Originalboard. Ist einfach so. Aber es gab Leute, die haben gesagt, wir kriegen es hin, wir bauen das nach. Und haben dann, jetzt muss man aber sagen, die hatten natürlich den Original Apple I nicht, weil der war ja teuer. Der hat ja richtig Hunderttausende von Dollars gekostet und die Sammler, die so ein Ding hatten, haben es nicht rausgerückt. Also haben sie versucht, dann doch an Fotos ranzukommen, haben dann Leiterbahnen da irgendwie angenommen, die da irgendwo drin sind, und dann nach und nach Boards entwickelt, die immer besser geworden sind im Laufe der Zeit. Mit jedem neuen High-Res-Bild, was dann von Originalboards irgendwann verfügbar war, sind die dann besser geworden. So, und wenn man aber so ein Ding nachbauen will, braucht man natürlich so ein Board, aber man braucht noch ein paar andere Dinge. Aber was ich vorweg nochmal sagen will, man muss sich entscheiden, welchen Level man erreichen will, wenn man Apple I nachbauen will. Wenn man nur die Software laufen lassen will, da gibt es tolle Software-Emulatoren, jede Menge. Und wenn man will, dass man eine Hardware hat, die auch so funktioniert, gibt es auch was. Da ist man dann ungefähr, na, ich zeig gleich mal, wie es so läuft. Man kann aber auch so machen, dass man versucht, zumindest die gleichen Bauteile zu benutzen, also die richtigen TTL-Chips und sowas. Und wenn man das noch steigern will, dann kommt man in den Bereich, dass man sagt, wir verwenden nur Bauteile aus der Zeit des Apple I. Hui, das ist schon was. Und Level 4 wäre dann, das wäre sozusagen das Ultima, Nachbau verwendet Bauteile mit korrektem Hersteller und korrektem Timecode. Ich bin mir nicht sicher, ob es so einen gibt. Ehrlich. Ja? Aber rein theoretisch ist das zumindest ein Ziel, was man anstreben kann. Wie kommt man dahin? Foren, Spezialanbieter, eBay, tauschen, recyceln. Irgendwie muss man an diese Bauteile rankommen, um sich seinen Apple nachzubauen. So sehen jetzt die Emulatoren aus. Da gehe ich jetzt mal nicht so weiter drauf ein, da gibt es alle möglichen. Jetzt, der Apple kann nicht viel, deswegen ist eigentlich so der Emulator auch jetzt bedingt interessant. Aber zum Testen von Software ist es ganz gut. Das ist ein Ding, das macht in Hardware genau das, was der Apple I hat. Das ist hier in der Brill Replica 1, den gibt es schon ein bisschen länger. Aber mit teilweise modernen Chips, also jedenfalls mit sehr viel weniger Chips und auch nicht mit dem Originalboard von Apple. Ist aber dafür vergleichsweise preiswert. So ein Kit kostet 135 Euro, das kann man sich heute kaufen bei Reactive Micro zum Beispiel. Und dann hat man einen Apple I, der 100%ig hardwarekompatibel ist zum Original Apple I. Wenn man da ein bisschen näher an das Original rankommen möchte, auch so von der Haptik und vom Feeling her und von den Bugs, mit denen man dann zu tun hat und so, dann ist diese Sache, diese Variante hier die interessante. Man kauft sich so ein Board, also wo sich jemand schon die Mühe gemacht hat, das Board nachzuproduzieren. Das kostet allein das Board dann um die 320 Euro, was man schon mal hinlegen muss. Ist aber auch qualitativ einfach wirklich sehr hochwertige Arbeit. Wunderschönes Ding, schon das Board, kommt jetzt in dem Bild hier gar nicht so richtig rüber. Und das muss natürlich dann bestückt werden. Hier ist noch ein Alternativboard, jetzt mal von der NTI-Version. Es gibt beide Versionen, die man sich kaufen kann. Aber es gibt solche Feinheiten, ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, also dass man zum Beispiel dieses weiße Substrat hier, um damit Platinen zu machen, das wird heute nicht mehr verwendet. Die gibt es gar nicht mehr. Ja? Also das ist noch eine gewisse Herausforderung, sowas dann trotzdem noch zu produzieren. Ja, hier kann man sich zum Beispiel die Bauteile kaufen. Da gibt es ein Set von Unicorn, das kostet $666 und dann hat man vieles von dem, was man so benötigt, um jetzt tatsächlich mit dem Board zusammen schon ein hardware-kompatibles System aufzubauen. Man ist dann also so grob ungefähr mit $500, nee, Moment, mit 666 plus 1000 Dollar ungefähr mit dabei. Also das muss man ungefähr rechnen. So. Hat dann aber einen hoffentlich funktionierenden Apple I. Ja, jetzt wird es ein bisschen enger. Wenn man weitergehen will und sagt, wir möchten gerne die korrekten Bauteile mit rübernehmen, da kann man hier schon mal wirklich richtig viel Geld zahlen. Und zum Beispiel wurden dort, um das nochmal zu zeigen, Sockel, sehr ungewöhnliche IC-Sockel verwendet. Die waren auch sehr schlecht designt und bereiten heute noch eine Menge Ärger bei den Rechnern, weil die Kontakte sehr schlecht sind. Aber für einen Originalnachbau braucht man die natürlich. Und weil die so schlecht waren, wurden die auch relativ schnell damals eingestellt. Und die dann noch zu bekommen, ist wirklich eine gewisse Herausforderung. Ja, aber es gibt auch noch andere Dinge, die man besorgen muss, die auch nicht so leicht aufzutreiben sind. Und das sind solche Dinge wie spezielle Kondensatoren. Spezielle Widerstände, spezielle Halbleiter, die beim Apple I verwendet wurden. Wer hat denn schon mal so einen Transistor gesehen? Ja, also so eine schöne bunte Färbung. Und insbesondere muss man natürlich auch die richtigen CPU, also die großen Chips, korrekt haben. Ja, also das braucht man dann eigentlich auch. Dann wird es schon erheblich teurer. Ich sage mal nicht, was das kostet, ich weiß es selber nicht, weil ich habe diesen Grad nicht erreicht. Deswegen wird jedenfalls teuer. Also allein der weiße Prozessor, da muss man schon ungefähr $1000 aufwärts rechnen. Ja, und dann gibt es die Unobtainiums, die Dinge, die man selbst mit Geld nicht kriegen kann. Und das sind so vier Beispiele davon, Bauteile, die kriegt man einfach nicht, die findet man nicht, weil niemand die hat und auch nicht gegen Geld rausgibt. Das ist absolute Glückssache, zum Beispiel auf diese Art von Fairchild-Dioden zu stoßen oder auf die ROM-Speicher, die Proms, wo Apple selber sein eigenes Logo mit drauf gedruckt hat und es trotzdem noch verkauft, geht einfach nicht. Die sind alle auf dem Apple I drauf, die gibt es woanders nicht. So, ja, wie kommt man daran? Also Recycling ist eine der Geschichte, so bin ich zum Beispiel an ein paar Kondensatoren, an ein paar von den Sockel gekommen, die da so mit drin sind. Manchmal muss man auch einen gewissen Aufwand treiben, also um einen ganz bestimmten Widerstand zu bekommen, musste ich 200 kaufen, war zufällig einer drin, habe ich echt Glück gehabt. Der Joshua, falls er hier schon mit drin ist, der hat dasselbe gemacht, hat auch genau einen drin, also ich weiß nicht genau, ob die jetzt abgezählt waren oder nicht. Naja, gut, wie hat sich der Aufbau gestaltet dabei? Also erstmal ein bisschen Dokumentation gibt es praktischerweise schon von einigen, die das schon mal gemacht haben. Da steht dann auch drin, was man tun soll, was man nicht tun soll. Und so hat sich der Aufbau dann so allmählich so entwickelt. So, man hat erstmal so ein paar Sachen aufgelötet mit ICs, Kondensatoren und so. Hat noch ein paar mehr Kondensatoren ergänzt und noch ein paar Halbleiter mit reingebracht. So, und das ist dann der Zeitpunkt, wo man dann die Stromversorgung testen muss, bevor man irgendwas anderes mit reinmacht, weil die kann ja was kaputt machen. Und dann baut man sich dann erstmal sowas auf hier. Die Transformatoren sollten natürlich auch die richtigen sein aus der Zeit. Das ist jetzt mal ein Design, was ich mir selber gemacht habe, damit ich es auch mit 220 Volt und mit 115 Volt gleichzeitig oder wahlweise betreiben kann. Ja, und so ein Ding, so sieht mein Netzteil aus, was ich mir dann gebaut habe, mit dem Step-Down-Transformator, das ist der große da oben. Genau, und so sieht das Ding dann fertig aus, wenn es komplett aufgebaut ist. Hier habe ich nochmal so einen kleinen Testsockel mit drin, weil ich unterschiedliche PIAs ausprobiert habe, der ist jetzt da schon wieder raus. Ja, und dann geht's los mit dem Bugfixing. Und das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung mit so einem Ding, also was nicht mal Wozniak hinterher selber verstanden hat, dann die Bugs rauszukriegen, wenn natürlich funktioniert erstmal gar nichts. Ne? Also erstmal war komplett alles tot. Warum einer von den, da oben ganz rechts, der Spannungsregler, der war kaputt von Anfang an und ich hatte keinen Saft auf der 5-Volt-Leitung und dann ist natürlich geht gar nichts. Ja? Das habe ich aber dann relativ schnell rausgekriegt, die anderen waren okay. Als ich das dann gefixt hatte, habe ich erstmal gesehen, okay, also leuchtet, 5 Volt habe ich, aber immer nichts auf dem Bildschirm. Das lag dann an mehreren Sachen, die kaputt waren, mehrere Einzelbausteine, unter anderem am Takt, Synchronisation war nicht da und so, also muss man schon ein bisschen gucken. Als ich dann die Synchronisation endlich hingekriegt habe, sah das Bild so aus. Ja, da merkt man schon, also das ist jetzt nicht das unbedingt, was man beim Startbildschirm sehen sollte. Und da muss dann auch noch ein bisschen was gemacht werden, bis dann endlich der Startbildschirm so war, wie er eigentlich beim Apple kommen muss, wenn er hochfährt. Das ist nichts wirklich Sinnhaftes, aber so muss er aussehen. Und das war für mich, also war ein toller Tag, mein Sohn hat ein Foto gemacht davon, wie ich da sitze. Und ja, genau. Aber dann wurde es knifflig, weil ich habe dann versucht, Programme laufen zu lassen oder Basic oder sowas und das ging natürlich auch nicht. Und dann musste ich dann gucken, woran das dann lag. Das waren dann wiederum mehrere Sachen. Unter anderem war der Speicher, der dynamische RAM, den ich da reingesetzt hatte, der hat sich nicht vertragen mit dem Speichertakt, den ein wahrscheinlich schon in die Jahre gekommener Kondensator produziert hatte, der dann eben das RAM überfordert hat an der Stelle und dass er keine zuverlässigen Daten mehr, die Daten nicht mehr zuverlässig gehalten. Und das habe ich dann irgendwo gesehen, dass ich dann mit einem anderen Widerstand habe ich das dann auch wieder hinkriegen können und dann irgendwann, ja, da ist es, so läuft es. Da läuft ein kleines Testprogramm, ab da hat dann wirklich mein Apple I funktioniert. Ja, das ist Fazit. Bugfixing, ein defekter Spannungsregler, ein defekter Elko, defekter Clockdriver, defektes NAND-Gate, 2 defekte Schieberegister, 2 defekte DRAMs, falscher Widerstandswert für DRAM-Timing, eine durchgebrannte Sicherung. Also wer sich damit mit dem Gedanken trägt, sich so ein Ding nachzubauen, sollte ein bisschen was von Elektronik verstehen. Ja, so sieht das Kassetteninterface aus, das ich mir nachgebaut habe. Dafür gibt es dann auch entsprechende Boards, die man sich kaufen kann. Und ja, da habe ich mir nochmal einen Spaß gemacht und habe gesagt, ich möchte ganz gerne die Originalkassetten rekonstruieren, die da mit drin sind. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen freakig klingen, aber ich wollte jetzt nicht einfach nur so ein Ding abscannen, so ein Original, und das dann so im Laserdrucker da draufschreiben, sondern ich wollte natürlich irgendwie das alles richtig haben mit der richtigen Bandlänge. Und dann habe ich mir das dann customizen lassen, so das Band, habe mir dann ein Photoshop-Template gemacht, so für die Labels. Und jetzt kommt der absolute Hammer und jetzt haltet mich bitte nicht für verrückt. Also wahrscheinlich bin ich's, aber irgendwo, so sieht das Ding dann aus im Endeffekt. Ich habe mir so ein Ding besorgt, dann werde ich die auch mit dem richtigen Typenrad aufdrucken kann. Und falls die Selectric, also wer kennt die Selectric, ne, IBM-Maschine, ist übrigens aus meinem Geburtsjahr 1964, das verbindet uns beide. Wer sich damit ein bisschen auskennt, die hat eine Zeichenweite von 12 Pitch 12, also 12 Zeichen pro Inch, die kriegt man in Europa nicht so einfach. Ja. Musste aber sein, sonst wäre es ja nicht original geworden. Also, wer die Kassetten drüben sieht, bitte honorieren. Ja, und so sieht das Ganze dann jetzt aus hier, in seiner vollen Schönheit mit dem Kassettenplayer und so weiter und funktioniert wunderbar. Und vielleicht noch ein paar Hinweise, wo man mehr Informationen finden kann. Auf jeden Fall Apple I Registry, MyComputer.net, MyApplecomputer.net von Corey, einer der selbsternannten Experten, aber der kennt sich wirklich ganz gut aus dabei. Und das ist das beste Forum, das gibt es auf Apple Fritter, wie für alle Apple-Sachen so eine gute Quelle dafür. Es gibt auch Literatur dazu. Einige Sachen habe ich auch im Stand ausliegen, die man sich mal anschauen kann. Was ich auf jeden Fall empfehle, überhaupt generell, jedenfalls für diejenigen, die ein bisschen technisch auch interessiert sind, ist dieses Buch. Weil man sieht ja bei Amazon immer so diese Bewertung und wenn da eine Bewertung steht, zu technisch, dann fängt es an interessant zu werden, dann fließt es erst richtig gut. Also das ist gut hier für die Story und so. Hier wurden viele Interviews geführt mit Leuten, die man Apple hatten, auch mit Entwicklern und Menschen, die beteiligt gewesen sind. Also super für die Story. Das ist super, um mehr über Wozniak zu erfahren und über die Technik. Und das hier ist nochmal etwas, das so zwischendurch erschienen. Da steht sehr, sehr viel drin, auch ein Detail wie, über die Technik, wie sie aufgebaut ist, wie sie funktioniert und wie man sich in Apple bauen kann. Aber nicht so, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, mit so einem Board, sondern mit dem Braille-Computer. Also das ist also so ein bisschen so eine Zwischenstufe. Ja, dann zum Abschluss nochmal ein paar Very Specials, die ich gerne zeigen möchte. Also Selectric fand ich ja schon gut. Aber das war auch ein Very Special. Warum? Das ist eine Texas Instruments Silent Writer. Das ist ein Teletype, also ein Fernschreiber. Und der konnte schon verschiedene Dinge auch automatisieren. Einen Prozessor hat er aber nicht gehabt, aber da oben viele Karten und so. Was verbindet den jetzt mit dem Apple I? Ja, Tastatur. Warum? Weil der Smithsonian genau diese Tastatur hat, von genau diesem Rechner. Und ich habe ihn gesehen in Tschechien, bin nach Zittau rüber gedüst, haben wir die Übergabe gemacht von dem Ding und dann habe ich mir diese Tastatur da rausgenommen und es ist sozusagen mein Ziel, die dann noch zu nutzen. Und bei meiner Tastatur sind sogar alle Tasten mit drauf, nicht so wie bei dem da. Ja, genau. Ja, und das ist auch sehr schön, also weil Voss lebt ja noch, er ist noch da und er signiert fleißig und gerne und war auch so nett, also für mich dann auch nochmal was zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich auch immer sehr schön, wenn man auch was Persönliches hat. Und aber das Allerbeste, das habe ich von meinen Kindern gekriegt. Zum Geburtstag. Und ja, das war so die kleine Geschichte rund um so eine Odyssee zu so einem Rechner. Ich wusste schon vorher, worauf ich mich einlasse. Deswegen habe ich, Albert kennt es auch, Jörg auch, wir haben es gewusst, es wird teuer, es nimmt viel Zeit in Anspruch, es ist eine Menge Suche, aber wenn man das dann irgendwann mal so halbwegs geschafft hat und so ein Ding laufen hat, ist das eine tolle Erfahrung. Und das wollten wir euch nicht vorbehalten und deswegen haben wir ihn eben auch mitgebracht. Und man kann sich drüben angucken mit Demo und allem drum und dran. Und deswegen seid ihr herzlich eingeladen, nachher dann auch vorbeizukommen. Möglichst erst nach dem nächsten Vortrag, weil da bin ich ja noch hier. Da geht um ein anderes Thema. So. Gibt es denn Fragen dazu? Irgendwas, was ihr noch wissen wollt?
Martin Schmidt vom Zentrum für Zeithistorische Forschung. Ein sehr spannender, schöner Vortrag, auch sehr toll bebildert. Meine Frage ist, wenn man das jetzt in Kontrast setzt, diese amerikanische Superheldengeschichte von Steve Jobs und Steve Wozniak, man ja relativ häufig schon gehört, wenn man das in Kontrast setzt mit europäischen Entwicklungen, wie würden Sie das beurteilen?
Das ist eine gute Frage. Also offen gestanden, ich habe wenig Wissen selber darüber, was in dieser Zeit in den 70er Jahren in Deutschland passiert ist. Also ich kenne aus meiner Kindheit und Jugendzeit noch dieses Thema mittlere Datentechnik. Ja? Also es wurde damals, ich glaube, man hatte einfach keinen Zugang. Ja? Also um solche Dinge selber machen zu können. Ich kenne kein Projekt persönlich, was nicht heißt, dass es keins gibt. Ja? Aber ähnliche Geschichte, dass jemand mal hergegangen ist und gesagt hat, ich baue jetzt einfach mal so ein Ding, ich weiß, dass es Mikroprozessoren gibt, man muss sich aber auch im Hinterkopf behalten, es war selbst für die Kalifornier nicht einfach, an diese Bausteine ranzukommen. Ja? Auch jemand wie Wozniak hat über seine Firma HP Zugang gehabt, um an die Chips ranzukommen. Sie hatten den Homburg Computer Club, in dem auch viele Vertreter von Firmen mit drin gewesen sind, die sie direkt ansprechen konnten, wenn sie mal ein Sample haben wollten oder sowas. All diese Möglichkeiten hatten wir auf der Ebene nicht. Das heißt, eigentlich gab es in Europa eigentlich nur diese professionelle Datentechnik, die es natürlich schon ein bisschen länger gab, während dieses Hobbytum schon sehr eher beschränkt war, wirklich auf so andere Elektronikprojekte, die nicht so, gab zum Beispiel die Zeit Elektor, wer sie noch kennt, da sind verschiedene Dinge rausgekommen, wo man mit den neuen Leuchtdioden was machen konnte zum Beispiel, wo man auch schon die ersten Telespiele nachbauen konnte und so. Aber mit den Mikroprozessoren so Entwicklungssysteme dann auf den Markt zu bringen, ich kenne keinen solchen Fall in Deutschland, der mal versucht wurde, was nicht heißt, dass es keinen, oder in Europa, was nicht heißt, dass es keinen gegeben hätte. Ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig, weil es gab ja auch, Stichwort Scalby, Versuch auch in den USA vorher, wo die Zeit einfach noch nicht reif gewesen ist. Also wo man schon sehr viel hätte mitmachen können, aber man hatte einfach noch nicht den Zugang, den Markt, wie auch immer. Die Zeit war noch nicht da, die war noch nicht reif. Deswegen ist es schwer zu vergleichen. Ich kann leider dazu nicht viel sagen. Jetzt, ich vermute mal, dass in Europa tatsächlich sehr wenig stattgefunden hat, einfach weil man keinen Zugang hatte. Und man darf auch eins nicht vergessen, es gab kein Internet. Ja? Als ich meinen ersten Rechner hatte, wie bin ich denn da überhaupt an Software rangekommen? Ich, Idiot, habe mir einen Atari 400 gekauft, ich war der Einzige. Ja? Die Leute, die ein paar Jahre später ihren CBM 64 gekauft haben, die sind abgetaucht, die sind abgesoffen in Software. Ja, wunderbar, ließ sich super kopieren. Und ich hatte so einen Atari 400, klasse Computer, aber keine Software. Gibt es noch weitere Fragen? Mikrofon, wir filmen ja mit.
Ja, der Apple I, den die gechippt haben, also verkauft haben, war der bestückt oder war der nur das Board?
Der war komplett bestückt und getestet. Bestückt, ne? Den musste man wirklich nur noch an einen Transformator hängen und einschalten. Und wenn er nicht funktioniert hat, konnte man den gleich wieder zurückgeben. Und das war was Besonderes in der damaligen Zeit. Für den Preis war das durchaus sehr, sehr gutes Angebot. Also auch für diejenigen, die jetzt keine Tüftler waren. Ja? Also heute gibt es so einen Service nicht mehr. Deswegen muss man, wie gesagt, auch Elektronik schon ein bisschen sich auskennen. Damals musste man das nicht. Man konnte wirklich den Apple I so kaufen, wie er war, den anschließen. Und wenn das nicht funktioniert hat, hat man wieder zurückgebracht und hat es reparieren lassen. Und da gibt es viele tolle Stories, gerade in dem Buch von The First Apple, unter anderem auch von der Lehrerin, die damals einen der allerersten Apple von Wozniak, sogar eigentlich den ersten, geschenkt bekommen hat. Und die gesagt hat, ich verstand eigentlich nicht viel vom Computer, war eigentlich ein Scheißteil, war ständig kaputt. Ja? Aber sie hat ihn immer noch. Gut, wenn keine weiteren, nur eine Frage noch.
Wie lange hat denn die Odyssee gedauert?
Jetzt mit dem Rechner, Albert, wann haben wir angefangen? Also die ersten Gedanken haben wir uns, glaube ich, vor 2 Jahren ungefähr dazu gemacht. Ja? Aber man checkt natürlich schnell, welche Preise dann damit verbunden sind. Und man sagt, bis wir das zu Hause durchkriegen, dann muss man erstmal eine Strategie entwickeln, um das irgendwie... ja, aber ist irgendwo ja auch eine Wertanlage, ne? Aber so richtig angefangen haben wir dann ungefähr ein Jahr später. Ich meinte dann, komm, lass uns loslegen. Und er meinte, ja, machen wir. Und hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, bis dann alles durch war.